Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Ein Anruf von der Gynäkologin und plötzlich ist alles anders. Letzten Herbst hat Musicalsängerin Fabienne Louwes die Diagnose aggressive Brustkrebs bekommen. Für die Luzernerin ist eine Welt zusammengebrochen. Jetzt geht sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, denn als 39-Jährige ist sie mit diesem Schicksal nicht allein.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Immer mehr Frauen unter 45 leiden an Brustkrebs und sie haben verglichen zu älteren Frauen erst noch eine aggressivere Form. Laut der Krebsforschung Schweiz ist das Risiko für junge Frauen an Brustkrebs zu erkranken in der Schweiz und in Europa kontinuierlich gestiegen. Diese Entwicklung wirft Fragen auf. Dafür werden die Heilungschancen immer besser. Auch wenn inzwischen jede neunte Frau in ihrem Leben von Brustkrebs betroffen ist, ist die Sterblichkeitsrate in der Schweiz zwischen 1988 und 2017 um 45% zurückgegangen. Woher kommt der Fortschritt? Was hat sich im Bereich Brustkrebsforschung alles verändert? Und welche Rolle spielen Hormone und Genetik? Mein Name ist Sina Albisetti und das bespreche ich heute mit Uwe Gütt. Er ist Facharzt für Gynäkologie beim Brustzentrum Zürich. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Gütt.
Hallo, guten Tag zusammen.
Die Krebsforschung Schweiz dokumentiert immer mehr Brustkrebsfälle bei jüngeren Frauen, also unter 45-Jährigen. Gleichzeitig sinkt die Sterblichkeit gesamthaft. Beobachtet Sie den Trend auch?
Nicht zwingend können wir das so beobachten. Grundsätzlich ist der Krebs bei einer jungen Frau ohnehin relativ selten. Wir definieren die junge Brustkrebspatientin mit einer Frau, die 40 Jahre oder jünger ist. Das sind etwa 8% der Brustkrebspatienten. Die gibt es natürlich. Und diese Patienten sind auch in der öffentlichen Wahrnehmung stärker vertreten. Weil natürlich eine Patientin, die so jung erkrankt, da ist natürlich der Schock größer, das Lebensdrama ist größer. Die Patientinnen haben zum Teil noch kleine Kinder oder haben vielleicht auch noch keine Kinder. Mhm. Die müssen vielleicht dann den Kinderwunsch mit der Krebserkrankung irgendwo koordinieren. Ich sage bei sowas immer, diese Frauen haben häufig auch noch einen anderen Multiplikator. Multiplikator heißt, die arbeiten, die haben Kinder. Die Geschichte dieser Krebserkrankung wird viel mehr in der Gesellschaft oder im Umfeld der Patientin diskutiert, als jetzt zum Beispiel bei einer über 80-jährigen Patientin. Ja. Die hochbetagten Patientinnen sind selten schockiert, dass sie eine Brusterkrankung haben. Die sind eher genervt, dass sie sich in dem Alter jetzt noch damit auseinandersetzen müssen.
Mhm. Wenn wir aber nochmal zu den jungen Frauen zurückgehen, dann heisst es eben, dass er oft aggressiver ist und auch schneller wächst. Wieso ist das so?
Ja, es ist schon so, dass die aggressiven Subformen eher etwas häufiger vorkommen als bei der, ich sag mal, normalen Brustkrebspatientin. Die normale Brustkrebspatientin ist die Patientin Anfang, Mitte 60. Das ist das Durchschnittsalter, in der Frauen in der Schweiz an Brustkrebs erkranken. Aggressiver Brustkrebs heißt aber nicht zwingend, dass man an dem Krebs sterben muss. Mhm. Es ist häufig so, dass aber diese aggressiven Krebserkrankungen eine aggressivere Therapie verlangen. Also häufig eine Chemotherapie, eine Immuntherapie. Wenn diese Therapien dann aber greifen und häufig werden sie schon vor der Operation eingesetzt, das heißt, man kann sehen, wie der Krebs unter dieser Therapie kleiner wird, häufig auch Lymphknotenmetastasen, die vielleicht schon da waren, verschwinden, dann hat das natürlich auch einen exzellenten prognostischen Wert. Das heißt, man kann eben nicht grob sagen, die jungen Patientinnen sind die mit den aggressiven Krebsen und es sterben viel mehr. Das ist vielleicht nur wichtig zu sagen, das Durchschnittsalter, in dem in der Schweiz an Brustkrebs gestorben wird, ist 75.
Aber entdeckt man es bei jungen Frauen dann einfach vielleicht auch später, weil es mit der Brustdichte zu tun hat, weil man die weniger gut kann ertasten oder weil man halt auch weniger Vorsorgekontrollen macht?
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die reine Früherkennung oder die Früherkennungs- und Screeningsuntersuchungen, die beginnen ja eigentlich erst bei einer Patientin ab 50. Mhm. Und bei diesen Untersuchungen kann man dann eben zum Teil sehr kleine Krebse feststellen. Bei den jungen Patienten macht man unter anderem eben deswegen keine Screening-Untersuchung. Erstens, weil die Krebserkrankungen in diesem jungen Alter sehr selten sind. Das heißt, man muss sehr viele Untersuchungen machen, um eine Patientin tatsächlich da mal rauszufischen. Mhm. Und zweitens auch die Qualität, zum Beispiel der Mammographie, manchmal gar nicht so gut ist, weil bei den jungen Frauen die Brustdichte sehr hoch ist. Das heißt, die Qualität der Untersuchungen sind nicht mal gut. Mhm. Ein weiterer Punkt, wir haben das eben besprochen, häufig sind es sehr aggressive Tumoren, die eben dann auch sehr schnell wachsen. Das heißt, die sind den Untersuchungen, die so im Jahres- oder Zweijahresintervall erfolgen, im Screening, häufig gar nicht, werden die gar nicht erfasst, weil die in der Zwischenzeit wachsen. Wo man sicher mal darauf hinweisen muss, ist, dass wenn ein neu getasteter, neu bemerkter Tumor da ist, dass man es biopsiert. Weil wir wissen, dass speziell bei den jungen Patienten Verzögerungen in der Diagnose häufig ärztlich bedingt ist. Dass ein Arzt sagt, schauen Sie, Sie sind 28 Jahre, dieser Tumor sieht auch nicht bösartig aus. Das ist sehr selten in Ihrem Alter. Schauen wir mal, da wissen wir lieber mal eine Biopsie zu viel. Und das ist ein Prozedere, das ist in 2 Minuten gemacht, macht man in Lokalnarkose. Und dann weiß man ganz sicher, was dahinter steckt. Weil Bildgebung sagt ja letztendlich nur, da ist was Neues, wahrscheinlich das eine oder das andere. Bewiesen wird es unter dem Mikroskop.
Also bei jungen Frauen macht man tendenziell zu wenig Biopsien.
Eher zu wenig, weil man eben häufig darauf vertraut, das wird schon nicht sein. Was es ja auch in den allermeisten Fällen ist.
Mhm.
Nur wenn man eben tatsächlich dann eine der wenigen Patientinnen, die vielleicht mit einem 2 Zentimeter großen Tumor kommt und man verzichtet auf eine Biopsie und die kommt nach 6 Wochen wieder und der Tumor ist doppelt so groß, dann ist das natürlich schon ungünstig.
Bei der Fabienne Louis ist das ein bisschen anders gelaufen und damit wären wir dann eigentlich auch schon bei den Ursachen. Ihre Mami hat schon Brustkrebs gehabt, darum hat sie vermehrt Untersuchungen gemacht und dann auch gerade eine Biopsie gemacht. Wie stark spielt Genetik mit?
Bei 70% der Brustkrebspatienten ist die Familienanamnese unauffällig. Also die sind die Ersten in ihrer Familie. Dann gibt es etwa 20% der Patienten, die haben eine familiäre Belastung und da ist es relevant, wie man auch die Früherkennungsuntersuchungen plant, ob es eine erstgradige Verwandte ist, also Mutter oder Schwester und auch in welchem Alter die Patientin erkrankt ist. Wenn eine Mutter mit 80 Jahren erkrankt ist, dann muss man nicht mit 40 mit Mammografien beginnen. Da reicht es dann mit dem normalen Alter ab 50, 55.
Mhm.
Und dann gibt es etwa 6, 7, 8%, die haben nicht nur eine familiäre Belastung, sondern da ist auch tatsächlich eine Genmutation im Spiel. Und dann steigt das Brustkrebsrisiko doch deutlich an. Und das sind häufig dann aber auch Patienten, die diese Krankheit schon aus ihrer Familie kennen.
Mhm.
Und das sind klassischerweise Jungerkrankte und zum Teil eben auch jungverstorbene Patienten. Von daher ist dann häufig die ganze Familie geprägt durch jungerkrankte Frauen.
Welche Faktoren begünstigen das Krebsrisiko bei Frauen sonst noch?
Das ist schwierig zu sagen, weil Brustkrebs hat keinen typischen Lebensstil. Es ist nicht so, wir wissen bei einem Bronchialkarzinom, bei den Karzinomen im HNO-Bereich, da gibt es ganz klare Risikofaktoren. Bei Brustkrebs kann man eben nicht sagen, schauen Sie, Sie haben jetzt 30 Jahre geraucht, jetzt haben Sie dieses Karzinom, das haben Sie sich in Anführungsstrichen selber zuzuschreiben. Brustkrebs hat das in dieser Form nicht.
Mhm.
Also Brustkrebs kann Sie treffen, wenn Sie gesund leben, auf sich achten, Sport treiben. Auch daran kann sie, Brustkrebs trifft sie eher wie ihr Fingerabdruck sie trifft. Wir wissen, es gibt ein paar Risikofaktoren. Natürlich sollte man sich gut ernähren, aber da gibt es viele andere Dinge gesundheitsmäßig, die davon profitieren, wenn man sich gut ernährt.
Welche Rolle spielen dann hormonelle Veränderungen, wie beispielsweise die Menopause? Man sagt, das könnte auch ein Auslöser sein. Stimmt das? Ist das fachlich abgesichert? Oder wie beobachtet Sie das im Alltag?
Jetzt ist Krebs ja grundsätzlich eine Alterserkrankung. Und natürlich, ab 50 steigt das Risiko an. Ob das jetzt tatsächlich mit der Menopause zu tun hat oder mit dem Alter, das lässt sich jetzt schwer sagen. Wir wissen aber zum Beispiel, dass Patienten, die in der Menopause eine Hormonersatztherapie einnehmen, dass die ein leicht erhöhtes Risiko haben.
Mhm. Jetzt hat Fabienne Louis beschrieben, dass sich's angefühlt hat während der Chemotherapie wie eine verfrühte Menopause. Sie hat auch Hitzewallungen gehabt, etc. Sind das Nebenwirkungen von einer Chemotherapie?
Das sind typische Nebenwirkungen. Also eine Chemotherapie greift die Eierstöcksfunktion an. Und ob die Eierstöcke sich erholen, ist natürlich von Patient zu Patientin unterschiedlich, aber auch stark natürlich abhängig vom Alter. Also eine Chemotherapie bei einer 28-jährigen Patientin kann es auch sein, dass die Periode mal für einige Monate aussetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich erholt, ist aber relativ hoch. Und dann kommen zum Teil die Menstruationsblutungen dann nach 6, 8, 12 Monaten wieder zurück. Eine Patientin, die 45 Jahre alt ist, also 4, 5 Jahre vor der natürlichen Menopause, ist üblicherweise so, dass die Eierstöcke durch die Chemotherapie dann so nachhaltig geschädigt werden, dass der Zyklus nicht mehr zurückkommt.
Also dass man keine Chemie mehr bekommt.
Gut, eben, es kommt darauf an, in welchem Alter man diese Krankheit hat. Und heute gilt es bei sehr jungen Patientinnen, die noch keine Kinder haben, dass man da durchaus, wenn eine Chemotherapie notwendig ist, vorher zu einem Reproduktionsmediziner geht und da eine Stimulationsbehandlung macht und Eizellen eingefroren werden. Und das hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre deutlich geändert, die Einstellung dazu. Vor 20 Jahren haben sie allen Patienten geraten, lassen Sie das sein mit der Schwangerschaft. Schauen Sie, dass Sie gesund aus der Krebserkrankung rauskommen. Mhm. Und heute wissen wir eigentlich aus großen Studien oder aus großen Beobachtungskohorten, dass eine Schwangerschaft offenbar keinen negativen Einfluss auf die Prognose hat, was dann wieder in Frage stellt, ob Hormone, und eine Schwangerschaft ist ja nun wirklich ein Hormonshot, also wirklich ein Übermaß an Hormonen, das scheint das Krebsrisiko noch nicht mal so stark zu erhöhen. Es scheinen also andere hormonelle Faktoren eine Rolle zu spielen.
Mhm. Jetzt haben wir über Chemotherapie geredet. Welche Behandlungsmethoden gibt es sonst noch? Und was kommt wann zum Einsatz?
Grundsätzlich unterscheiden wir bei Krebserkrankungen ja die Therapie an Ort und Stelle. Also da, wo der Tumor gewachsen ist, da ist die Operation an erster Stelle. Und üblicherweise, wenn man brusterhaltend operiert, und das tun wir heute bei 70-75% der Fälle, ist die Bestrahlung immer Teil des Konzeptes der brusterhaltenden Therapie, würde also immer nach der Operation stattfinden. Die anderen Therapien, das ist die systemische Therapie. Und das ist eigentlich ja fast noch die wichtige Therapie, weil was ängstigt uns an einer Krebserkrankung? Die Potenz eines Krebses zu metastasieren, in die Lymphknoten zu metastasieren und dann weiter in den Körper. Und die Patienten, die an Brustkrebs sterben, sterben an dieser Metastasierung. Und welche Möglichkeiten der Systemtherapie, das zeigt uns die Tumorbiologie. Und die Tumorbiologie können wir schon anhand der ersten Standsbiopsie schon festlegen. Also ob der Krebs Hormonrezeptoren aufweist, dann ist die Patientin sicher mal Kandidatin für eine antihormonelle Therapie, eine endokrine Therapie. Das sind häufig vieljährige Therapien, also mindestens 5 Jahre gehen diese Therapien, üblicherweise mit Tabletten. Dann gibt es den HER2-Status, das ist etwa bei 20% der Brustkrebspatientin. Da haben wir eine spezielle Immuntherapie, die auf diesen früher sehr gefürchteten Faktor geht. Und wenn keines dieser Faktoren, also keiner dieser Angriffspunkte da ist, dann bleibt eben auch nur eine Chemotherapie. Und manchmal eben auch eine Chemotherapie, wenn wir den Eindruck haben, dass der Krebs doch recht fortgeschritten ist, also Lymphknoten, Metastasen da sind.
Jetzt haben wir eingangs erwähnt, dass die Sterblichkeit abnimmt. Hat das mit neuartigen Behandlungsmethoden zu tun oder vor allem auch mit besserer Prävention?
Ich glaube, das ist beides. Es ist natürlich so, dass man viele Krebse früher erkennt. Ein Brustkrebs, den Sie, sagen wir mal, in der Früherkennung, der nicht tastbar ist, mit 8, 9, 10 Millimetern, dann finden bei der Mammographie oder im Ultraschall und dann auch eine günstige Tumorbiologie hat, und das haben 70-80% der Brustkrebse, dann ist die Heilungschance nicht 100%, weil nie was 100% ist in der Medizin, aber irgendwo zwischen 95-98%. Also da haben Sie nicht viel Glück, wenn Sie gesund aus der Geschichte rauskommen, sondern Sie haben viel, viel Pech, wenn Sie eine von wenigen Frauen sind, wo der Krebs dann doch mal zurückkommt, weil wir eben 100% auch nicht versprechen können. Mhm. Und von daher ist natürlich das Auffinden eines kleinen Krebses immer jeden Aufwand wert.
Mhm. Was hat sich denn in den letzten Jahren in der Forschung da auf dem Brustkrebsgebiet?
Eine interessante Diskussion der letzten 20 Jahre ist sicher, dass wir bestimmte Therapien vielleicht früher zu aggressiv angewandt haben. Insbesondere Operationsverfahren in der Achselhöhle haben deutlich an Aggressivität verloren, weil wir eben zum Teil bessere Möglichkeiten der Bestrahlung und auch bessere Möglichkeiten der Systemtherapie haben, sodass man da in diesem Fall auf eine Aggressivität verzichten kann. Und das sagt man sich dann auch sehr kritisch. Wo waren wir vielleicht bisher unnötig aggressiv? Und welche Gruppe von Tumoren, welche Gruppe von Frauen können wir bestimmte Therapien auch ersparen?
Mhm. Zum Abschluss noch ein Ausblick. Welche Entwicklung steht uns bevor in der Behandlung von Brustkrebs, wenn Sie da jetzt in die Glaskugel schauen?
Dadurch, dass wir zunehmend doch noch mehr über die Tumorbiologie wissen, dass wir zunehmend auch neue Therapieverfahren bekommen, wie Immuntherapien, glaube ich, sind wir in der Lage, den Patienten, die in 10, 15 Jahren mit dieser Krebsdiagnose konfrontiert sind, noch gezieltere Therapien anzubieten. Vor 20 Jahren hatte man halt den großen Holzhammer der Chemotherapie. Mhm. Der schlug auf alles ein, hat auch bewirkt, aber hat natürlich auch bestimmte Kollateralschaden gesetzt. Und von daher ist das eigentlich, wird das die Diskussion der nächsten Jahre, wo können wir gezielt therapieren, um Kollateralschaden zu vermeiden. bei einer Erkrankung, wo, das muss man sagen, 70% heute geheilt werden. Und bei den 70% sind die ganz Schlechten schon mit drin. Das sind auch die mit drin, die sich gar nicht behandeln lassen. Und bei denjenigen, die eben eine Therapie wie gewünscht oder wie von den Ärzten auch eher empfohlen, dann auch durchziehen, und das sind eben zum Teil mehrjährige Therapien, da sind die Heilungsraten eben irgendwo bei 80 bis über 90%.
Aber das sind ja schon mal positive Aussichten.
Ich denke, es ist von daher positiv, weil wenn man das Wort Krebs benutzt, wenn Sie das Wort neutral mit jemandem sprechen, was fällt Ihnen zum Wort Krebs ein? Dann sagen die meisten Tod oder Sterben.
Mhm.
Und wenn man das Wort Brustkrebs hört, wäre es viel vernünftiger, das Wort Brustkrebs mit Heilung zu verbinden. Wenn wir das heute unseren Zuhörern mitgeben können, das Wort Brustkrebs sollte man eigentlich mehr mit Heilung verbinden als mit den negativen Aspekten.
Danke Ihnen vielmals für das Gespräch und Ihre Auskunft, Herr Gütt.
Gut, alles klar.
Klar ist, eine regelmäßige Vorsorge kann Leben retten. Neben den gynäkologischen Vorsorgekontrollen kannst du dich aber auch selber untersuchen. Viele Frauen entdecken die ersten Knötchen beim Duschen oder beim Eingrämen. Pink Ribbon empfiehlt, einmal im Monat die Brust abzutasten, und zwar am besten immer gerade nach der Periode, weil das Gewebe dann weicher ist. Eine Anleitung verlinken wir dir jetzt gerade in den Shownotes. Mein Name ist Sina Albisetti, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns. Wir sind auf Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Das letzte Wort hat auch heute, wie immer, der Reto Scherer mit einem Random Fact. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
In heissen Ländern wachsen die Fingernägel schneller. Das liegt vor allem an der erhöhten Zellteilung, die durch höhere Temperaturen und mehr UV-Licht angeregt wird.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.